Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zur Sendung Spiritualität, sagt Ihnen Brettbergen. Zum zweiten Mal führt mich mein Weg in das Nördlinger Ries in der Diözese Augsburg nach Hochaltingen, um Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, einen Einblick in den Kurs zum Katechisten für die Neuevangelisierung zu geben. Dieser Kurs hat Ende 2015 als gemeinsame Initiative des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen und von Radio Horeb begonnen und der theoretische Teil geht in diesem Sommer 2017 bereits zu Ende. Die Bezeichnung Katechist unterscheidet sich übrigens vom Begriff des Katecheten. Der Katechet erteilt meist im kirchlichen Auftrag Religionsunterricht. Katechist und das, auf was die Menschen in diesem Kurs zur Neuevangelisation vorbereitet werden, bedeutet Laienhelfer in der katholischen Mission. Und nun lade ich Sie ein auf eine Reise nach Hochaltingen und hinter die Türen des Hauses St. Ulrich. Heute fahre ich gemeinsam im Auto mit Gabi Sonnenberg, die einigen von Ihnen bereits als Mitarbeiterin bei Radio Horeb bekannt sein wird. Und ich nutze die Zeit für ein Gespräch mit ihr, bevor wir dann in wenigen Minuten unser Ziel erreichen. Gabi, ein Jahr Katechistenkurs, das heißt über einen längeren Zeitraum regelmäßige Vorträge übers Radio, wöchentlich in der Credo-Sendung am Mittwochabend um 20.30 Uhr. Die Teilnehmer des Kurses kommen dann viermal im Jahr zu den Blockkursen zusammen, die am Donnerstagabend beginnen und bis zum Sonntagmittag dauern. Und da möchte ich jetzt auch gleich einhaken, denn du kommst regelmäßig für die Teilnahme am Katechistenkurs aus New York, wo du mit deiner Familie lebst, nach Deutschland. Ist dieser Kurs zum Katechisten für die Neuevangelisierung einmalig?
Der ist einmalig. Selbst die Frauengruppe, wo ich immer hingehe in Amerika, in der Kirche, meinte, sowas müsste es hier in den USA auch geben. Das ist ja toll. Also die waren gleich ganz hellauf begeistert. Und dann wurde mir auch erst bewusst, was für eine Gnade das ist, dass ich bei, das ist ja auch das allererste Mal, dass so ein Kurs auch hier in Deutschland stattfindet, was das für eine Gnade ist, dass ich da jetzt dran teilnehmen darf.
Was erlebst du konkret, was dich wirklich berührt und was dein Leben auch verändert?
Also man fühlt sich wertvoll. Man fühlt sich auf einmal berufen. Man wird auf seinen richtigen Weg, glaube ich, der Berufung geführt. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Also das war deswegen auch so eine Gnade. Als ich das gesehen habe, wusste ich sofort, das ist was für mich, habe mich gleich angemeldet. Und ich denke mir dann auch, wenn ich mir jetzt überlege, ich meine, ich war nach der Schule ja auch erstmal hauptsächlich Mutter auch. Zwar auch, habe ich auch gearbeitet, aber im Medienbereich, aber nicht so viel durch die Kinder. Dann durch meine Krankheit. Und jetzt kriege ich plötzlich nochmal so einen neuen Lebensabschnitt und fühle mich wie so ein bisschen wie ein kleiner Apostel. Also das ist unglaublich eigentlich.
Wir sind jetzt gleich am Ziel, fahren nach Hochaltingen hinein und zu Füßen der Pfarrkirche liegt das ehemalige Spital, das im 14. Jahrhundert gestiftet wurde und in dem heute das nach dem Augsburger Bistumspatron benannte Haus St. Ulrich untergebracht ist. Auf den Seiten von Fremdingen, zu dem der Ortsteil Hochaltingen gehört, habe ich gelesen, der Gründer Pater Hans Buob hat sich zum Ziel gesetzt, in einer zunehmend gottlosen Welt durch Exerzitien, Kurse und Seminare den Glauben als eine Gebrauchsanweisung für ein glückliches Leben für Zeit und Ewigkeit zu verlebendigen. Ja, vor dem Haus St. Ulrich mit einem herrlichen Blick über die Landschaft parken wir jetzt unser Auto. Und ich freue mich auf die Einblicke und Eindrücke, die ich an diesem Wochenende erhalten werde. Steigen wir aus. So. Gabi, kannst du von dir sagen, dass du schon Früchte mitnimmst aus diesem Jahr, dass du schon einiges erlebt hast, wo du sagst, das ist zurückzuführen auf die Ausbildung?
Die Früchte sind, dass ich die Bibel ganz anders lese und sehr vieles mehr verstehe als vorher. Und auch meine Persönlichkeitsentwicklung. Also den Kindern ist das vor allem aufgefallen. Meine Tochter, meine große 19-Jährige, hat jetzt zu mir gesagt, du Mama, du hast dich so positiv verändert. Ich will jetzt auch zum Glauben finden. Ich wäre jetzt so ausgeglichen und ich würde sowas von Akzeptanz ausstrahlen. Wäre jetzt viel positiver. Und fragt mich jetzt auch einiges. Also die ist neugierig geworden. Das ist schon schön.
Also wirklich Früchte zu erkennen. Und jetzt sind wir auch am Eingang schon angelangt vom Haus St. Ulrich in Hochaltingen. So, wunderbar. Und gleich der erste Teilnehmer, dem wir begegnen, Dieter Zwiekirsch. Mit welcher Erwartung, mit welcher Hoffnung, welcher Freude sind Sie da?
Dass mein Herz größer wird und immer noch wachsen darf in der Liebe, die uns hauptsächlich Pater Buob, aber auch die ganzen anderen Referenten immer wieder anbietet und einlädt. Und so darf man immer einerseits erkennen, wie klein wir noch sind, aber andererseits auch, wie groß der Herr ist und wie viel er für uns bereithält.
Danke. Treten wir mal ein, Gabi, und dann ganz viel Segen. Schönes Wochenende. So, und wir gehen jetzt direkt zur Pforte, holen unsere Schlüssel, beziehen unsere Zimmer und wir hören uns gleich wieder in der Messe. Welche Quelle die Ausbildung zum Katechisten für die Neuevangelisierung in Hochaltingen darstellt, durften wir von Gabi Sonnenberg erfahren. Dazu tragen auch ganz besonders die spirituellen Angebote der Ausbildungswochenenden bei. Jedes Blocktreffen beginnt und endet mit der Heiligen Messe. Dazwischen gibt es Gelegenheit zur Beichte, zum gemeinsamen Lobpreis und zur stillen Anbetung vor dem Allerheiligsten, vor dem die Teilnehmer auch nachts in beiden Kapellen des Exerzitienhauses verweilen können. Pfarrer Johannes Maria Lang ist einer der zahlreich aufgesuchten Beichtväter in diesen Tagen, der gemeinsam mit den Teilnehmern auch an manchen Tagen die Heilige Messe feiert. Hören wir einen Abschnitt aus seiner Predigt.
Es ist eine verständliche Weisheit großer Seelsorger und Seelenführer, dass sie sagen, man kann nicht mit jedem auf die gleiche Weise sprechen. Das, was den einen vielleicht mutlos macht oder niederschlägt, das ist für den anderen genau das richtige Wort, dass er aufwacht und eine Hilfe für den Weg bekommt. Auf der einen Seite geht Jesus mit den Menschen auf eine unendliche Zartheit und Feinfühligkeit um, Behutsamkeit, dass der, der sowieso schon verletzt ist, der Leid äußerlich und innerlich mitträgt, dass der nicht noch mehr verletzt wird und dann sind die anderen, die sich eingemauert haben, die ihre Bastionen aufgebaut haben, die dann entsprechende Worte brauchen, um vielleicht sich doch erschüttern zu lassen. Es geht ja immer wieder darum, dass Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten sagt, ihr lebt nicht das, was ihr verkündet. Ihr sagt vielleicht das Richtige. Ihr kennt das Gesetz, aber in eurer Schlauheit dreht ihr eigentlich letztlich alles zu euren eigenen Gunsten dann wieder um. Haarspaltereien, Sophistereien, so wie mancher Jurist Dinge auf die Spitze treibt und sie dabei im Grunde verkehrt und genau das Gegenteil bewirkt, was eigentlich gemeint ist. Er ordnet die Beziehungen neu und macht den Jüngern deutlich, was ihr Platz ist, welchen Dienst sie haben. Sie sollen nicht eine Position versuchen einzunehmen, die ihnen nicht zusteht, denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Und das könnte ja für uns auch heißen, wenn wir, jeder so auf seine Weise, Zeuge des Evangeliums sein will und sein soll, dass es immer notwendig bleibt, in allem auf den Rabbi, auf den Meister zu hören, der Christus ist. Dass alles, was wir sprechen, alles, was wir tun, dass es Maß nimmt an dem, was Jesus uns vorgegeben hat. Durch seine Lehre, durch sein Wort, durch sein Verhalten. Unsere Frage dürfte immer wieder sein, was würde jetzt Jesus sagen zu diesem Menschen in dieser Situation, unter den Umständen, in denen wir jetzt sind? Was würde jetzt Jesus sagen? Und dann ist es ganz verständlich, dass die Voraussetzung, dass wir auf diese Frage eine Antwort geben können, dass die Voraussetzung ist, dass wir mit Jesus wirklich vertraut sind. Dass uns sein Denken und seine Sprache ja in Fleisch und Blut übergeht im Laufe der Zeit. Das meint nicht nur, dass wir Worte auswendig lernen, die er gesagt hat, Worte, die wir im Evangelium finden, in der Heiligen Schrift, was aber auch schon ein Schatz ist, wenn wir seine Worte wirklich im Herzen tragen, sondern dass sein Geist uns leitet, den wir in seinem Wort empfangen, dass wir im Herzen auf ihn hören und mit ihm verbunden sind und verbunden bleiben und immer wieder fragen, Jesus, was würdest du jetzt tun? Das braucht eine gelebte Freundschaft mit Christus. Und in diese Freundschaft dürfen wir immer tiefer hineinwachsen, mit Jesus vertraut sein. Jesus ist nicht einer, den wir am Morgen und am Abend zur stillen Zeit auftreten lassen, um ihn dann wieder wegzuschicken, sondern im Idealfall wäre es ja so, dass er uns immer zu jeder Minute des Tages begleitet. Jesus, was würdest du jetzt sagen? Wie würdest du das einschätzen? Was soll ich jetzt sagen oder soll ich jetzt schweigen? Oder Jesus, schau dir diese oder jene Situation, den oder jenen Menschen an, wie siehst du den? Und so kann jede Situation des Tages auch zu einer Lernsituation werden, indem wir das Wort Gottes in uns tragen, indem wir unser inneres oder äußeres Ohr auf den Herrn ausrichten und immer wissen, es kommt nicht darauf an, dass wir die Gescheiten sind, ja, die Meister, die Lehrer, vielleicht auch solche, die andere abkanzeln, im guten Glauben, denn wir haben doch die Wahrheit empfangen. Nein, es geht immer darum, zu fragen, Herr, was meinst du jetzt? Lehre mich zu verstehen.
Mit diesem Predigtauszug von Pfarrer Johannes Maria Lang wird bereits die Brücke geschlagen zum abendlichen Vortrag über Liturgie von Professor Gerda Riedl, die in der Diözese Augsburg die Abteilung Grundsatzfragen und dort unter anderem den Bereich Gottesdienst und Liturgie verantwortet. Außerdem lehrt sie Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Augsburg. Ich war darauf vorbereitet und freute mich darauf, mehr über den korrekten Ablauf des Gottesdienstes zu erfahren. Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt und übertroffen durch die Ausführungen von Professor Gerda Riedl über Heiligkeit.
Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament werden Sie eine unendliche Zahl von Stellen finden, in denen Heiligkeit das höchste Gottesattribut bedeutet. Gott ist der ganz Heilige. Die Heiligkeit bezeichnet in der Heiligen Schrift aber auch die höchste Berufung des Menschen. Das ist unser Ziel, Heilige zu werden. Die meisten werden sagen, oh, alles nur das nicht. Warum? Weil man damit in der Regel ein äußerst langweiliges Leben verbindet. Wenn Sie sich einmal mit Heiligenbiografien etwas näher beschäftigen, dann werden Sie feststellen, dass die allermeisten Heiligen ein außerordentlich bewegtes, ein außerordentlich spannendes Leben geführt haben, dass eigentlich keiner als Heiliger geboren wurde, dass es für viele eine große Zäsur, eine Entscheidung in ihrem Leben bedeutete, dass Heiligkeit, wenn sie wirklich als Berufung des Menschen verstanden wird, eben auch dazu führt, dass der Mensch heil wird, dass er eben zu dem wird, als den Gott ihn wollte und nicht hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, die ihm eigentlich geschenkt und gegeben sind. Und Heiligkeit Gottes verheißt die endgültige Nähe Gottes. Das ist es, woraufhin wir unterwegs sind, in diese Gemeinschaft mit dem ganz heiligen Gott. Und deswegen wird auch in einem frühchristlichen Hymnus, der als Trishagion bezeichnet wird und den wir ja auch aus der Liturgie kennen, Gott als der dreimal Heilige bezeichnet. Heiliger Gott. Heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, erbarme dich unser, damit auch wir von deiner Heiligkeit heil gemacht werden, damit auch wir in diese Heiligkeit mit hineingenommen werden. Das ist das eigentliche Ziel unserer Berufung. Wie können wir dahin gelangen? Was können wir dazu tun? Zunächst brauchen wir gar nichts tun, denn Gott ist zu uns gekommen, er ist auf uns zugegangen. Das ist es, was wir an Weihnachten gefeiert haben. Wir haben ein Fest der Liebe Gottes gefeiert, dass Gott in diese Welt hineinkommt, als Kind. Aber das ist sozusagen nur der erste Schritt seiner Selbstentäußerung, dass ein Leben leben wird, einen Weg gehen wird, der dann so endet, schmerzlich, elend, verachtet, der all das, was wir in unseren düstersten Stunden bisweilen glauben, erleben zu müssen, schon längst und um ein Vielfaches verstärkt erlebt hat, auf sich genommen hat, um uns in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen einzuladen, um uns einen Brückenschlag in diese Dimension des Heiligen zu ermöglichen. Das Christentum ist keine Selbsterlösungsreligion. Es geht hier nicht um eine ethische Hochleistungsgesellschaft, wo wir uns gegenseitig in Askese und guten Werken übertrumpfen. Es geht darum, zunächst einmal diese Bewegung Gottes auf uns hin wahrzunehmen und sie aufzugreifen, uns von ihr ergreifen zu lassen, eben in dieser Begegnung mit dem Heiligen und uns auf diese Weise mit hineinnehmen zu lassen in dieses Geschehen. Das ist die Sendung der Kirche. Dieses Angebot allen Menschen zu eröffnen. Und daran sollen auch wir, jeder Einzelne, der Aufgabe, die er hat, und der Position, die er ist, mit den Möglichkeiten, die er hat, mitwirken.
Mit großer Freude nutze ich die aufgrund des Programms am Wochenende zwar seltenen, aber doch vorhandenen Möglichkeiten, mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Elisabeth Luge hat mir mit ihren Worten verdeutlicht, wie sicherlich nicht nur sie alleine von der von Professor Gerda Riedl formulierten Bewegung von Gott auf uns hin in den vergangenen 12 Monaten ergreifen ließ. Es ist ja ein Jahr schon vorüber und das gab sicherlich Erwartungen, Hoffnungen, Vorstellungen zu diesem Kurs. Sind die erfüllt worden?
Die sind absolut erfüllt worden, wenn nicht sogar übertroffen worden. Es ist einmal dieses herrliche Angebot der Wissensvermittlung, wo sehr viele Aha-Effekte waren und auch oft mal der Gedanke, auch hätte ich das doch schon mal vorher in dieser Form gehört, aber auch eine ganz tiefe persönliche Begegnung mit Gott, die ermöglicht wird, einfach durch die Beichtgespräche, durch die Anbetung, durch das ganze Aufgefangenwerden. Insofern ist das auch ein ganz, ja, wirklich ein ganz ganzheitlicher Prozess hier, innerlich und äußerlich. Angestoßen wird natürlich die Bereitschaft, in die Welt zu gehen, mutig in die Welt zu gehen und auch offen zu sein für Anrufe Gottes, die vielleicht von anderen Menschen dann an einen herangetragen werden.
Gibt es da schon was ganz Konkretes, was Sie mit uns teilen können?
Es sind kleine Aufgaben, die kommen, zum Beispiel ein zusätzliches Lektorenamt zu übernehmen oder einen Einkehrtag für die Kommunionmütter mitzugestalten. Es sind Kleinigkeiten, auch ein größeres Engagement bei Teenstar, wo ich jetzt auch im Vorstand bin. Oder auch der Anruf, eine Gruppe von jungen Menschen zwischen 18 und 30, die jetzt ganz aktuell in die jordanische Wüste gehen wird, zu Wüstenexerzitien, zu begleiten, zusammen mit meinem Ehemann, um Zeugnis für die Berufung Ehe abzulegen. Vielleicht ganz persönlich, also die Menschenscheu und die Furcht, wirklich als Zeugin aufzutreten, die wird immer geringer. Die Beurteilung der Menschen, wenn ich über meinen Glauben spreche oder von Gott spreche, von Jesus spreche, die Angst vor der Beurteilung der Menschen, die wird geringer. Das ist eine kostbare Frucht für mich.
Was bewirkt der Katechistenkurs bei Ihnen?
Vielleicht einen milderen Blick im Alltag. Ich habe jetzt ein bisschen Scheu davor zu sagen, einen barmherzigeren Blick, weil das Wort so viel benutzt worden ist. Aber es trifft trotzdem diese Sache, weniger verurteilend, weniger rechtend.
Das ist spannend, wenn so viele Inhalte des Glaubens vermittelt werden, dann diese Wirkung zu bekommen. Und ich glaube, das macht die Authentizität, ihre Ausstrahlung dann auch aus, dieser Blick, von dem Sie gerade erzählt haben.
Ja, vielleicht treffe ich auch Entscheidungen im Alltag anders, als ich das vorher gemacht habe. Zum Beispiel der Umgang mit der Zeit ist ein anderer geworden. Ja, dann auch, ich habe eine Stelle an der Uni gekündigt, um Zeit zu haben, um Deutschunterricht für Flüchtlinge geben zu können. Es ist einfach eine andere Wertigkeit gekommen, die bestimmte Dinge nicht mehr so wichtig erscheinen lässt. Ja, wenn man das Authentizität nennen will oder Frucht des Katechistenkurses, dann ist das so, ja.
Und Ihnen geht's gut damit?
Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich habe sie gut erwogen. Es ist keine spontane Entscheidung gewesen. Ich habe sie lange im Verstand und im Herzen bewegt. Und sie hat mich sehr befreit und ich bin sehr glücklich damit. Das haben wir neulich nochmal reflektiert, mein Mann und ich, dass viele Aufgaben, die ich im Moment erfülle, keine Aufgaben sind, um die ich mich beworben habe, sondern die sind an mich herangetragen worden und erfüllen mich mit großer Freude. Es ist eine Bereitschaft zu einer Offenheit, weil ich vorher nicht planen kann, was passieren würde. Es ist tatsächlich ein Weg und ich weiß nicht, wo mein Führer mich hingeleiten wird und wo er abzweigen wird. Aber wenn ich mich drauf einlasse, erwartet mich was Schönes. So habe ich es erlebt.
Ich glaube, wer sich anmeldet für den Kurs, denkt in erster Linie an Wissen, an Wissensvermittlung, an Wissensvertiefung. Aber was ich jetzt auch in diesem Gespräch hören darf, ist diese Glaubenstiefe ins Herz hinein, in die Seele, die das Leben prägt und unmittelbar Einfluss hat dann auf das eigene Leben und auch auf die Aufgaben, die man nach außen hin hat.
Ja, also die Jesus-Beziehung ist inniger geworden. Mir ist im Verlaufe des Katechistenkurses öfters mal der Satz in den Sinn gekommen und sie bewegte alles in ihrem Herzen. Gehört hat Maria das auch mit den Ohren und über den Verstand aufgenommen, aber sie hat es dann sacken lassen vom Verstand ins Herz. Und so würde ich diesen Entwicklungsweg beim Katechistenkurs sehen. Gehört haben wir es alle und mit dem Verstand aufgenommen und es waren so viele erhellende Momente, aber sie bleiben ja außen vor, wenn ich sie nicht ins Herz wachsen lasse und nur dann können sie in mir etwas verändern.
Nicht nur ich bin in den Pausen gerne im Gespräch, auch die Teilnehmer gehen mit ihren Fragen auf die Dozenten zu und Passionistenpater Gregor Lenzen, der für den Katechistenkurs regelmäßig Vorlesungen hält zum Thema spirituelle Theologie, teilte eine dieser Fragen mit uns.
Liebe Katechisten, darf ich fast schon sagen, bald sind sie ja soweit. In der Pause hat mich jemand gefragt, wie kann man denn jemanden, der mit Kirche nicht so viel am Hut hat oder der jetzt da nicht so vertraut ist, erklären, was Kirche ist, wenn so das ganze Äußere wegfällt? Also wie soll ich praktisch umschreiben, was eigentlich Kirche ist, warum die wichtig ist für mich? Es ist der Raum, der geistige Raum, in dem Christus mir sein Leben schenkt. Es ist der geistige Raum, in dem eben die Sakramente gespendet werden, das heißt, die Quellen fließen, die Quellen des Lebens, die Quellen des göttlichen Lebens, die Quellen der Gnade in mein menschliches Leben, in meine menschliche Armut hinein, wo mir sein Reichtum geschenkt wird. Der ganze Heiligungsdienst der Kirche, daran denken wir da in dem Zusammenhang. Also etwas, was ich mir selber nie machen kann, nie machen könnte, wird mir im Raum der Kirche geschenkt. Leben, göttliches Leben. Und insofern ist sie Mutter.
Sie hören die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit einem Einblick in das Blockkurswochenende beim Kurs zum Katechisten für die Neuevangelisierung in Hochaltingen. Einen Blockkurs habe ich begleitet, um Ihnen ein weiteres Mal einen Blick hinter die Türen des Exerzitienhauses St. Ulrich zu ermöglichen und Sie über die Radiovorträge in der Credo-Sendung am Mittwochabend hinaus zu informieren, wie dieser Katechistenkurs aufgebaut ist und auch, wie die Teilnehmer diesen Kurs erleben. In seiner Vorlesung über den christlichen Ethos nimmt uns Professor Stefan Müller, er war Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, hinein in die Grunderfahrung des christlichen Glaubens.
Es geht um eine Erfahrung, die dem Glauben zugrunde liegt, eine Erfahrung, zu der wir eingeladen sind. Wir sind ja nicht allein eingeladen, den Glauben zu kennen vom Verstand, sondern den Glauben zu erfahren. Und deshalb ist die Frage, was ist denn diese Grunderfahrung? Ich will es mal auch wieder mit einem Vergleich deutlich machen. Wissen Sie, das ist eine schöne Tätigkeit immer wieder, das machen Sie ja auch, wenn Sie in Urlaub fahren und in eine Region fahren wollen, die Sie noch nicht kennen, dann besorgen Sie sich einen Reiseführer. Und damit fängt eigentlich der Urlaub an, nicht wahr? Dann liest man den Reiseführer und es ist wunderschön, man stellt sich das dann vor, aha, so ist es dort, das könnte man da alles anschauen und das kann man entdecken und es weckt dann schon Freude, der Reiseführer, der macht dann noch richtig die Sache spannend, attraktiv. Aber wenn Sie den Reiseführer studieren, haben Sie noch keine Erfahrung von dem Land, in das Sie wollen. Sie haben einige Informationen, aber keine Erfahrung. Die Erfahrung, die haben Sie erst, wenn Sie tatsächlich sich ins Auto setzen oder je nachdem, wie Sie sich bewegen, und dorthin fahren. Und fahrend oder wandernd diese Gegend tatsächlich erkunden und jetzt nicht nur was darüber lesen, sondern sehen, zum Beispiel diese wunderschöne Kathedrale. Oder wenn Sie sehen, diese Landschaft und diesen Duft riechen, ja, also der dann zum Beispiel in einem bestimmten Landstrich von Frankreich in der Provence, ja, wo es also nach Rosmarin riecht, im Sommer, wenn es so schön warm ist, nach Rosmarin und Thymian, die Luft erfüllt ist, vor allen Dingen abends, wenn es dann kühl wird und dann die ganze Luft von diesem Duft sozusagen erfüllt ist. Und das ist eine ganz eigene Geschichte. Also, wenn Sie hinfahren, und so ähnlich ist es mit dem Glauben. Es geht darum, dass wir nicht stehen bleiben bei dem Reiseführer. Was ist der Reiseführer? Im gewissen Sinne, natürlich unendlich kostbarer als ein Reiseführer, aber ich spreche ja hier im Bild, die Heilige Schrift ist ein Reiseführer, die uns einlädt, in das Geheimnis Gottes hinein Erfahrung zu machen und in das Geheimnis des Menschen hinein zu fahren, den Menschen etwas von der Idee, wie er gemeint ist, zu erfahren und zu verwirklichen. Und worin besteht nun diese Erfahrung? Das ist jetzt etwas, das uns tatsächlich zum absoluten Zentrum dessen führt, was unser Glaube ist und auch was das christliche Ethos ist. Ich möchte diese Erfahrung jetzt Ihnen in einem Satz vortragen von Benedikt XVI. Und zwar aus einem seiner letzten Schreiben, Porta Fidei genannt. Porta Fidei, also der Glaube als Tor, die Tür des Glaubens. Der Glaube ist ein Portal. Durch den Glauben gelangt man in das Innere. Kommt man hinein in die Gemeinschaft mit Gott, kommt man hinein in diese Erfahrung vom neuen Menschen, der durch den Glauben sich entfalten kann. Und da hat er also einen Satz formuliert, der lautet folgendermaßen: Der Glaube wächst nämlich, wenn er als Erfahrung einer empfangenen Liebe gelebt und als Erfahrung von Gnade und Freude vermittelt wird. Das steht in der Nummer 7 dieses Schreibens. Gestatten Sie, dass ich das kurz etwas auslege, diesen Satz, und in den einzelnen Teilen verständlicher mache. Glaube wird hier verstanden zunächst einmal als Erfahrung einer empfangenen Liebe. Was steht im Zentrum unseres Glaubens? Unsere christliche Moral. Wenn die christliche Moral im Zentrum stünde, dann würde das bedeuten, dass im Zentrum das steht, was wir Menschen tun. Dann können wir uns letztendlich durch unser Tun selbst erlösen. Aber unser Tun steht nicht im Zentrum. Auch nicht unser moralisches Tun. So wichtig das ist natürlich, aber das steht nicht im Zentrum. Zumal wir wissen, wie brüchig wir auch sind, auch in unserer moralischen Bemühung, in unserer Bemühung, das Richtige zu erkennen und zu tun. Wir sind da auch fragil. Das ist nicht das Zentrum, sondern das Zentrum ist das, was Benedikt XVI. Hier formuliert, die Erfahrung einer empfangenen Liebe. Sie teilen, mitteilen, weiterschenken. Das ist eigentlich der ganze Kern.
Die erfahrene Liebe weiterzugeben, drückt sich dann auch gleich ganz praktisch aus, indem Professor Müller den Teilnehmern eine gemeinsame Reise nach Frankreich und ganz konkret nach Chartres vorschlägt. Die Begeisterung war groß, und ob er mit dieser Resonanz gerechnet hat? Nach seiner Vorlesung steht Professor Müller dann den Teilnehmern für Fragen zum in den vergangenen Wochen über Radio Horeb vermittelten Lehrstoff Rede und Antwort. Wie er die gemeinsamen Tage erlebt hat, das erzählt er mir am Ende dieses Tages. Herr Professor Müller, wir haben einen ganzen Tag hinter uns, an dem Sie nun den Teilnehmern des Katechistenkurses Rede und Antwort gestanden haben. Sie haben viele Vorträge im Radio gehalten, sind jetzt hierher gekommen. Was haben Sie erlebt jetzt mit den Teilnehmern in den Tagen?
Also mein erster und entscheidender Eindruck ist zunächst einmal, dass auch heute wieder eine Gruppe hier zusammengekommen ist, die hoch motiviert ist, den Glauben wirklich kennenzulernen und mit vielen auch konstruktiven Fragen eben dem nachgeht. Was heißt das eigentlich Glauben? Wodurch ist der Glaube der Kirche ausgezeichnet? Was ist das Schöne am Glauben der Kirche? Und inwieweit hilft dieser Glaube wirklich leben zu lernen?
Sie haben jetzt auch einzelne Gespräche mit den Teilnehmern gehabt. Das war wirklich eine große Resonanz zu spüren. Braucht Deutschland, braucht die Welt Katechisten?
Also jeder, der den Glauben vertiefen möchte, den Glauben der Kirche kennenlernen und vertiefen möchte, sich in dem Glauben weiterentwickeln möchte, ist ein Gewinn für die Kirche. Ja, er hat selbst was davon. Und er kann dann vielleicht leichter als bisher auch Auskunft geben und auch mit schwierigen Situationen umgehen lernen.
Wo sehen Sie Felder, wo Sie sagen würden, da wären die Katechisten genau die richtigen, wenn sie nächstes Jahr fertig sind, wo sie eingesetzt werden könnten?
Also wenn ich das jetzt richtig sehe, sind ja viele von denen, die hier sind, schon längst aktiv in ihren Gemeinden und wollten eben ihr Engagement in der Gemeinde, in der Kirche, noch auf eine breitere Basis stellen und sind bereit, dafür 2 Jahre lang sich in einen Kurs zu begeben, der ganz schön was verlangt. Und das finde ich also eine ganz erfreuliche Sache und ein sehr ermutigendes Zeichen auch. Ja.
War es für Sie überraschend, nachdem Sie ja doch erstmal sozusagen ins Off gesprochen haben, über mehrere Wochen die Vorträge, dann hier so eine lebendige Gemeinschaft zu erleben?
Das ist eigentlich die Form der Vorträge, die mir erheblich sympathischer sind, als zu Hause am Schreibtisch zu sitzen vor einem Aufnahmegerät. Und zwar zu wissen, dass dann später, wenn das gesendet wird, viele zuhören. Aber ich sehe von denen nichts. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist ein sinnvoller Dienst und von daher auch okay.
Es gibt auch einige Paare wie Jens und Katrin Beile aus Osnabrück, die gemeinsam am Katechistenkurs teilnehmen. Wie arbeiten Sie jetzt? Wie erarbeiten Sie sich den Stoff? Machen Sie das miteinander am Mittwochabend oder jeder einzeln für sich? Wie sieht es aus?
Nee, das machen wir so eher so für uns. Also wir sind dienstlich viel unterwegs im Auto und dann hören wir da gerne diese Vorträge. Also wir nutzen das reichlich mit den Podcasts. Das ist schon eine sehr tolle Einrichtung. Und was ja natürlich das Schöne ist, dass wir das dann parallel sozusagen hören, haben wir natürlich dann immer, oder ich habe dann immer gleich jemanden, mit dem ich das reflektieren kann oder auch vielleicht Sachen erläutern kann, die ich vielleicht nicht verstanden habe oder so. Und das ist natürlich, wenn man das als Paar macht, natürlich eine ganz große Sache, dass man das gleich diskutieren und verarbeiten kann, ne?
Hat sich die Art, wie Sie miteinander reden, wie Sie sich über den Glauben austauschen, verändert?
Ja, weil das so ein bisschen, also durch dieses Ganze, was man dazulernt, kommt das so ein bisschen mehr auf ein Level, sag ich jetzt mal. Ich bin schon immer katholisch, demzufolge so ein Kinderglaube, der sich dann auch dann irgendwie weiterentwickelt oder sowas. Mein Mann ist da noch nicht so lange dabei.
Ja, ich bin ja erst seit 5 Jahren getauft, deswegen ist das natürlich sehr viel Neuland für mich, aber natürlich auch sehr, sehr spannend. Und ich habe natürlich dann so ein bisschen den Vorteil, dass ich da natürlich sehr unbefangen dann rangehe. Und ich kriege da jetzt immer neue Sachen zu sehen und zu hören und das ist natürlich eine tolle Sache. Und da ist natürlich dann immer ganz wichtig, wenn man jemanden dann noch in der Hand hat, der das dann auch einen so ein bisschen so einordnen hilft. Also wenn wir uns über Glaube unterhalten, und das tun wir relativ oft, findet das mittlerweile schon auf einem anderen Niveau statt, das muss man schon sagen. Also dadurch, dass man dieses ganze Wissen hat oder auch diese, was so Moraltheologie angeht, das ist schon ein anderer Gedankenaustausch. Da sind auch viele Sachen, haben sich da uns erschlossen, die wir vorher eigentlich nicht so behandelt haben, ne?
Gab es in diesem Jahr ein Fach, das Sie ganz besonders fasziniert hat, was Sie bereichert hat und auch Ihnen viel Freude gemacht hat?
Also die Sakramente waren ganz, ganz großartig. Das sind auch Vorträge, die wir noch im Familienkreis und so weiter verteilt haben. Man kann das ja auch als CD bekommen. Und auch eigentlich alles auf seine Art. Was ganz großartig ist, ist, wenn man die Referenten dann kennenlernt hinterher oder erlebt, sag ich jetzt mal. Wobei wir zugeben, dass wir oft schon vorher auf YouTube gucken, wer das ist. Man hat einfach ein besseres, man hört besser hin, wenn man weiß, wie sieht der ungefähr aus oder wer redet da, wer ist das so mit dem Hintergrund. Und dann ist man eben auch aufmerksam irgendwie, also wir haben hier wirklich hervorragende Referenten, weil uns begegnen die auch immer wieder in Zeitungen, in Veröffentlichungen und so weiter. Also man ist schon offener für die ganzen Themen, auch wenn man da sowieso gerade mitarbeitet.
Jetzt ist es hier ja eine ganz große Vielfalt an diesen Wochenenden und wie die sich zusammensetzen. Gibt es da was, wo Sie sagen, das ist mir besonders wichtig und womit Sie auch überhaupt nicht gerechnet haben im Vorfeld, dass Sie herkamen?
Was natürlich immer wieder schön ist, dass dieser gute Geist, der hier herrscht. Und das ist natürlich, also wir hatten mal so einen Pater, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, und der sagte, ja, willkommen im Disneyland für Katholiken. Und das ist es irgendwie. Nein, es ist schon schön, hierher zu kommen, weil das mit dem ganzen Programm, mit den heiligen Messen, dass man jeden Tag eine heilige Messe hat, dass man diese Anbetung hat und so, das ist schon sehr schön und gibt dem Ganzen so einen sehr, sehr, sehr schönen Rahmen. Also auch was fürs Herz sozusagen. Ne?
Ja, und auch, es ist immer so gegliedert und auch so sinnvoll aufeinander aufbauend. Also so in unserer Arbeit, die wir dann vielleicht mal als Katechisten haben möchten, uns schwebt da so am Anfang so ein eigener Bibelkreis oder ein eigener Glaubenskreis vor, weil wir haben auch in unserer Diözese oder in unserem Bereich gibt es ganz viel für Kinder, für Eltern und dann für Alte. Und deswegen denke ich, braucht man auch für Berufstätige, die vielleicht nicht in eine dieser Gruppen gehören, gerade auch was, wo sich Kirche weiterbilden kann oder so. Und da sehen wir uns eigentlich irgendwann. Und die Wochenenden sind so schön gegliedert, dass da immer viel Input kommt, dass wir weiter lernen und da auch weiter im Wissen kommen. Und viel Spirituelles, dass man auch im Glauben weiterkommt, also so im eigenen Glaubensleben weiterkommt. Wir häufen hier also nicht irgendwelches theologisches Wissen an und sind hinterher ganz schlau, sondern Wir tauchen auch tiefer in den Glauben ein und das ist ganz wertvoll.
Der Kontakt zu den anderen Teilnehmern, bleibt die Zeit für persönlichen Austausch, zum Kennenlernen, ja, zum gemeinsamen Wachsen auch im Gespräch?
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Mahlzeiten und sowas bleibt da sehr viel Zeit zu. Und auch bei diesen Gruppenarbeiten, die wir hatten, also wo wir dann diese Gespräche mal nachgestellt haben, Taufgespräche oder sowas in der Richtung, das war sehr bereichernd und das ist sehr schön, sich da mit den Leuten auszutauschen. Das ist zu Anfang ja immer so ein bisschen Fremdelei, aber nach ein paar Minuten löst sich das ja auf und da kommen immer tolle Sachen bei raus. Also das ist sehr schön. Und dann, das erweitert natürlich unheimlich den Horizont, ne, dass man auch mal Leute sieht, die auch aus ganz anderen Landstrichen kommen und sowas. Ne? Und das ist natürlich sehr schön.
Waren das dann Rollenspiele, die Sie gemacht haben, weil Sie gerade sagten, Taufgespräche nachstellen?
Genau. Ja, da war ja diese Einheit, wo wir verschiedene Aufgaben bekommen, also in Gruppen aufgeteilt waren, verschiedene Aufgaben. Einige mussten Taufgespräche vorbereiten, andere hatten so ein Gespräch darüber, warum man überhaupt glaubt oder sowas, um Leute halt zu überzeugen. Auf der anderen Seite aber auch einfach über seinen Standpunkt zu informieren. Und das war also wirklich sehr interessant, wie breit gefächert das ist.
Wir hatten sowohl beim zweiten Wochenende als auch beim dritten Wochenende so kleine Gruppen, die dann auch im Prinzip abgesichert waren, also wo ganz klar war, wir reden nicht darüber, was der Einzelne erzählt hat, wo man sich so gegenseitig auch seine Glaubensgeschichte erzählt hat. Das war total bereichernd und auch wirklich, wie offen alle da dran gingen, weil wir ja alle irgendwie das Gleiche wollen und wie großartig. Ich meine, man selber kennt ja so seine Geschichte natürlich und die des nächsten Umfelds und hat schon das Gefühl, man wird geführt, aber auf die unterschiedlichsten Wege. Und irgendwie haben alle ganz großartige Erfahrungen gemacht, wie sie hierher gekommen sind oder überhaupt zum Glauben gekommen sind. Und das ist sehr bereichernd.
Wenn ich hier beim Mittagessen dabei bin, dann erlebe ich eine ganz, ganz fröhliche Atmosphäre, auch in der Anbetung, die Lieder, eine sehr heitere Stimmung. Erleben Sie das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Was auch ganz schön ist, dass es relativ unverkrampft ist. Jeder kann das so im Grunde genommen gestalten, wie er das auch sonst gewohnt ist. Und das geht ja alles so mit auf in der Gruppe. Und das ist natürlich sehr schön, dass da jeder so sein kann, wie er ist. Aber im Grunde genommen alle das Gleiche wollen oder auf das Gleiche ausgerichtet sind, nämlich auf Jesus Christus. Und das ist natürlich sehr schön.
Ja, ich finde auch, die Gespräche sind sehr bunt, auch so außerhalb der Vortragssituationen und so. Auch aus den unterschiedlichsten, ja, ich sage jetzt mal religiösen Kategorien, der einen eher liberal, die anderen eher Hardliner, jetzt um das mal flapsig zu sagen, aber spätestens, wenn dann Fragen im Forum gestellt werden und so, also unsere Referenten und gerade auch Pater Pop hat eine unnachahmlich geniale Art, da hervorragend drauf zu antworten, sodass auch wirklich jedem geantwortet ist, ohne dass irgendwer vor den Kopf gehauen wird oder irgendwer da abgekanzelt wird oder so. Und ich finde, das setzt sich auch in diesen anderen Gesprächen fort und ich finde es immer ganz faszinierend zu erkennen, dass Leute, die sich auch ernsthaft damit auseinandersetzen, teilweise Probleme haben, die ich mir gar nicht vorstellen könnte, weil die in meinem Kosmos nicht vorkommen. Und andererseits habe ich vielleicht die eine oder andere Frage, wo die ganz klar und ganz gerade sind. Deswegen ist es total bereichernd, sich darüber auszutauschen. Also wir unterhalten uns viel mit Leuten, die gar nicht glauben, die noch nie irgendwas mit dem Glauben zu tun hatten etc. Und da ist das hier natürlich wirklich eine andere Oase, wo man sich Inspirationen und so holen kann.
Dann schauen wir mal, ob wir so eine Passage bei Pater Hans finden, wie Sie es gerade beschrieben haben. Da hören wir jetzt mal rein.
Dann käme noch das Charisma der Diakonia. Das ist also der Dienst. Da merken Sie, es geht ja immer darum, wir sind die Kirche der Leib Christi. Und jeder hat Gaben. Das heißt, das Haupt Christus handelt durch den Geist Gottes, der das Leben des Leibes Christi ist in uns, und zwar durch unsere Worte und unsere Dienste. Also praktisch gibt es überhaupt nichts, was ich in der Harmonie, in der Einheit mit Christus, dem Haupte, tue, was nicht erlösend wirkt in den Menschen, zu denen ich spreche oder denen ich diene. Verstehen Sie? Nichts. Alles wirkt erlösend. Sie können eigentlich nicht mehr nur weltlich handeln und sprechen. Das können Sie nur oder tun Sie, wenn Sie sich von Christus trennen, vom Weinstock. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit mir seid ihr allmächtig. Und so ist auch jeder Dienst. Ich erzähle gerne das Beispiel, das kennt schon bald jeder auswendig, aus anderen Kursen vielleicht. Und zwar, aber nur, dass es plausibel ist, was ich sagen will. Es war mal ein Mann da. Auf einmal kommt er zu mir und sagt, oh Pater, wissen Sie, ich mache was total Sinnloses, aber ich bin jetzt zwischen 50 und 60, ich kriege keinen neuen Job mehr, ich muss das bis ans Ende machen. Aber wissen Sie, es ist so geisttötend. Ich weiß da nicht, wie ich das als Christ dort tun soll. Ich sage, was machen Sie denn? Ich liege jeden Tag unter diesen Blechkarossen, also Auto, nicht und in einer großen Herstellungsfirma, und muss immer die bestimmten Teile anschrauben. Immer die gleichen Teile. Das nächste Karre, zack, 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 nächste Karre. Bin da fertig zu blöd. Aber gut, ich kann nichts anderes mehr. Also jetzt machen Sie mal auf. Sie sind kein Automat, Sie sind ein Glied am Leib Christi. Also das weiß ich auch. Ja. Also, können Sie gar nichts tun, was nicht auch erlösend ist. Und das, was Sie tun, das dient doch einem Menschen. Glauben Sie nicht, dass der, der die Kiste da kauft, froh ist, wenn das Blechli, was Sie nachbeppet, dass das nicht nach 100 Meter schon runterfällt? Ja? Also Sie dienen doch jemandem. Ach so, ja, ja. Ja, sehen Sie, und da fließt Gnade rüber. Das, was Sie tun, wenn Sie das bewusst tun als Dienst am Menschen, dem das dient, dann kann die Gnade bei jedem Dienst, den Sie selbstlos tun, also einfach in diesem Geiste tun, kann der, der das Auto kauft, Gnade mitkaufen. Darum sage ich es so konkret, verstehen Sie? Das heißt, die Gnade fließt rüber zu dem. Nach ein paar Jahren kommt er wieder. Ja, wir nicht mehr kennen. Er sagt, kennen Sie mich noch? Nein. Ich bin der unter den Blechkarossen. Ach so, ja. Sie, seither, mit Begeisterung, ich liege gegen da drunter und bete für die Kerle, die das Auto kaufen, dass der Herr sie fand. Sie, der war alt, das war ein Apostel unter der Blechkarosse. Aber es ist vielleicht ein bisschen ein simples Beispiel. Und trotzdem, es ist genau das, was ich sagen will. Sie, alles, was Sie tun, auch wenn es nicht mehr direkt für den Menschen ist, mehr indirekt, ja, aber es dient immer Menschen, was Sie tun. Übrigens Sie. Und wenn Sie das tun im Sinne Christi, nicht weil Sie Geld verdienen wollen, das ist ein Nebenprodukt, nicht, was wir alle fürs Leben natürlich auch brauchen, aber das ist das Wesentliche. Ich bin ja zuerst mal Christ. Und mein Ziel ist, Sünder zu bekehren. Dass all mein Tun erlösendes Tun ist, wenn Sie, dann bekommt selbst das, was vielleicht, wie der gesagt hat, sinnloses Tun, plötzlich einen ganz tiefen Sinn. Wenn Sie, und schauen Sie, wie viele Sie in Ihrem Leben schon gemacht haben für Katz. Für Katz. Weil Sie diese Gesinnung nicht hatten. Verstehen Sie? Sie haben es bloß gemacht, dass Sie Geld verdienen. Sie haben nichts anderes gewollt. Stimmt's? In Ihrem Alter wird es Zeit, dass eine Bekehrung kommt. Ist das auch klar? Verstehen Sie, aber das ist das Geheimnis der Kirche. Verstehen Sie? Da muss aufgehen. Das ist das innerste Geheimnis der Kirche. Das hier sind wir. Und deshalb, Sie können im verborgensten Winkel, Sie können nie sagen, ich taug nichts, ich kann nichts, ich mache halt was Normales. So. Gerade Sie, wo es nicht auffallend ist, wo nie kein Licht auf Sie fällt, Sie können am selbstlosesten handeln und Sie können am wirksamsten handeln. Und Sie werden am meisten staunen, wie viel schwarze und blaue und grüne Menschen um Sie rumstanden in der Ewigkeit, verstehen Sie, die durch Sie gerettet worden sind. Das ist es. Das sind Dienstcharismen. Also bitte aber nicht mehr vergessen und nicht bloß in hinter den Kasten rein, das weiß ich und kann es der anderen erzählen. Nein, tun. Und zwar ab sofort. Verstehen Sie? Ab sofort. Alles, was ich tue, dient Menschen.
Pater Hans Buob, der Spiritus Rektor des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen, spricht an diesem Wochenende in seiner, wie es bereits das Ehepaar Beile betont hat, unnachahmlichen Art über die Gaben des Heiligen Geistes und ein vielen vielleicht bisher weniger gegenwärtiges Charisma, das Dienstcharisma. Christine Erhardt, studierte Juristin und derzeit Familienfrau, ist ebenfalls aus ihrer Wahlheimat Leipzig angereist, um auch in diesem Jahr noch einmal an den Blockkurswochenenden teilzunehmen. Sie kommen regelmäßig jetzt auch viermal im Jahr hierher. Ist das nicht mehr Belastung als Geschenk, was man da bekommt?
Nee, also es ist für mich ein ganz großes Geschenk, immer herzukommen. Und es ist wirklich genau das, was ich mir schon ganz lange gewünscht habe. Weil durch die Geburt der Kinder bist du ja sehr zu Hause angebunden. Da geht eigentlich nichts. Und ich habe aber einfach mehr und tiefer in meinem Glauben weitergehen wollen. Und es war immer ein Fragen, wie geht das? Und dann kam ja über Radio Horeb einmal diese Vermeldung, dass der Kurs stattfindet. Und da war mir ganz klar, okay, das ist es. Und dann habe ich das halt mit meinem Mann abgesprochen. Und jetzt sind unsere Kinder ja schon ein bisschen älter. Und da mein Mann beruflich da einiges schieben kann, geht das überhaupt nur. Also ich sehe es als ein Riesengeschenk an.
Was ist so das Resümee nach einem Jahr? Was nehmen Sie mit? der Praxisteil beginnt im Sommer, der Theorieteil geht langsam zu Ende. Gibt es schon Früchte, auch Auswirkungen aus diesem Jahr?
Ja, also es ist sehr herausfordernd, weil es mich verändert. Worauf ich aber gesetzt habe. Aber es ist ein Weg. Und ja, die Theorie ist unheimlich bereichernd, aber fast noch wichtiger finde ich dieses Spirituelle. Und da geht es noch viel weiter. Also da geht es ja auch nach dem Kurs noch weiter. Also ja, Resümee. Also ich kann es jedem empfehlen, so einen Kurs zu machen, weil es erschließen sich einfach so viele Dinge. Und ich glaube, dadurch, dass du verändert wirst, kannst du ganz anders Zeuge sein.
Gibt es da schon konkrete Beispiele, was sich verändert hat? Vielleicht Begegnungen mit Menschen, wo man gemerkt hat, das sind Früchte der Ausbildung, wo ich mich einfach tiefer verankert fühle, sowohl spirituell als auch im theologischen Grundwissen?
Du hast natürlich in Gesprächen jetzt eine andere Basis. Du kannst schon wirklich anders argumentieren. Aber manchmal geht es gar nicht ums Argumentieren, es geht nur ums Sein. Und ich kann wirklich sagen, ich gehe, glaube ich, schon anders mit Menschen um.
Hat sich das konkret auch auf die Mutterschaft ausgewirkt, also im Umgang mit den Kindern?
Ja, also da habe ich es also ganz intensiv gemerkt. Und zwar auch an den Reaktionen der Kinder.
Das ist also gar kein bewusstes Handeln, sondern ein Selbsterkennen danach, dass man sich verändert hat.
Ja, also ich empfinde viel mehr mein Leben als Geschenk und als etwas sehr Kostbares. Wohin die Reise geht, weiß ich nicht, aber das ist einfach eine ganz andere Lebenseinstellung.
Wir haben einige Rückmeldungen von Teilnehmern gehört, die wie zuletzt Christine Ehrhardt aus Leipzig sogar von einer neuen Lebenseinstellung und letztendlich von einem ganz neuen Zugang zum Glauben erzählten. Wie es im Sommer nach dem Theorieteil der Ausbildung dann im Praxisteil weitergehen wird, das möchte ich zum Abschluss von der organisatorischen Leiterin des Hauses St. Ulrich, Barbara Huber, wissen. Frau Huber, der fünfte Blockkurs liegt hinter uns. Die Teilnehmer sind jetzt nach Hause gefahren. Sie haben heute vorgestellt, wie es im Sommer weitergeht, wenn der theoretische Teil abgeschlossen ist, wie der Praxisteil aussieht.
Der Praxisteil gliedert sich in zwei große Blöcke. Der erste Block, Evangelisation von Mensch zu Mensch. Da lernen die Teilnehmer Gespräche führen, auf Menschen zuzugehen, Zeugnis zu geben von ihrem Leben, von ihrem Glauben. Im zweiten Block wird dann die Evangelisation in Gruppen in der Mitte stehen. Da geht es um Verkündigung im Bibelkreis, im Glaubenskreis, in Glaubensgesprächen. Und wir werden dort verstärkt darauf auch den Fokus richten, auf Menschen, die andere in ihre Familie einladen können, sodass in der Familie selber kleine Gesprächseinheiten stattfinden können. Da wir natürlich in dieser kurzen Zeit nicht umfassend die verschiedenen Bereiche abdecken können, die notwendig wären für eine Arbeit in der Evangelisation, werden vom Haus St. Ulrich noch 10 Einzelmodule angeboten, die die Teilnehmer buchen können nach ihren Fähigkeiten und auch Aufgaben, die sie nach dem Kurs übernehmen. Das ist ein ganz breites Spektrum. Der Kurs endet im April 2018 und wir werden da gemeinsam uns versammeln, alle 3 Blockgruppen, in Leitershofen mit dem Weihbischof Florian Werner, der uns dann auch senden wird für den Dienst in der Evangelisation.
Das war's wieder einmal vom Kurs zum Katechisten für die Neuevangelisierung. Zum zweiten Mal habe ich ein Kurswochenende besucht, um Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, einen Einblick zu schenken, was die Teilnehmer über die Radiovorträge in den Credo-Sendungen am Mittwochabend hinaus in Hochaltingen erwartet. Sie finden diese und auch die vorangegangene Sendung, in der viele weitere Teilnehmerstimmen zu hören sind, in unserem Podcast-Angebot unter www.horeb.org unter dem Stichpunkt Spiritualität. Und Sie können sich CDs dieser Kurseinblicke bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter 08328 921 120. Das war die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Mai gibt es eine weitere Sendung über den Katechistenkurs. Freuen Sie sich dann auf persönliche Zeugnisse von Teilnehmern, Interviews mit der Verantwortlichen für den Musikdienst und den Musikern, den Mentoren über ihre Aufgabe und was sie im vergangenen Jahr mit den Teilnehmern erlebt haben und vieles, vieles mehr. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und seien Sie in Gottes Hand geborgen. Bevor eine Teilnehmerin das letzte Wort haben soll, verabschiedet sich ganz herzlich von Ihnen Ihre Britt Bergen.